ARD Sounds.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Mit dabei selbstverständlich auch unser Experte, der frühere NATO-General Erhard Bühler. Mit ihm sprechen wir über den Ukraine-Krieg und die Folgen natürlich aus eher militärischer Perspektive. Tag, Herr Bühler, Tag ein weiteres Mal nach Albanien.
Tag, Herr Deisinger.
Aber Albanien ist dann in der nächsten Woche, wenn wir nochmal reden, für Sie schon Geschichte für diesen Urlaub?
Das weiß ich noch nicht, ob wir nicht nochmal zurückkommen. Wir wollten ja eigentlich jetzt nach Tirana für 2 Tage, aber das haben wir jetzt mal aufgeschoben, weil das doch im Inland auch Albaniens viel heißer ist als hier an der See. Und deshalb sind wir so flexibel, dass wir unsere Zeitpläne auch anpassen können.
Sie haben ja auch alle Zeit der Welt. Schauen wir mal. Das heute ist die Folge 354 unseres Podcasts. Thema soll im Wesentlichen sein, wie es mit einer sogenannten Koalition der Willigen nach einem möglichen Waffenstillstand im Ukraine-Krieg weitergehen kann. Ich sage kann, denn ausgemacht ist das ja noch lange nicht, ob eine solche Koalition das tatsächlich übernehmen wird, den Waffenstillstand abzusichern, oder Herr Bühler?
Also vielleicht eine Vorbemerkung, die Koalition der Willigen, das war ja eine Idee von Präsident Macron, der sich dann der, jetzt muss man sagen, ehemalige britische Premier Starmer angeschlossen hat. Sie wurde Anfang des letzten Jahres, also 2025, formell begründet, ich glaube im März. Bereits vorher gab es aber Vorstöße von Präsident Macron in diese Richtung, zum Beispiel die Ausbildungshilfe für die ukrainische Armee in der Ukraine durchzuführen während des laufenden Krieges und nicht bei uns in Europa und auch bei uns in Deutschland, sondern eben vor Ort. Das Ganze hat also auch eine Vorgeschichte, die ins Jahr 2024 reicht. Zu Ihrer Frage. Nein, das ist natürlich noch nicht ausgemacht. Zunächst müsste Putin ja einem sofortigen Waffenstillstand zustimmen. Und zwar einen Waffenstillstand entlang der bestehenden Frontlinie, den die Ukraine bereits vor einem Jahr auf Druck aus Washington angeboten hat. Das wäre der erste Schritt.
Und aber diese mögliche Absicherung ist auch nicht der einzige Punkt, den die Koalition der Willigen auf dem Schirm hat. Das hatten Sie auch schon angedeutet jetzt.
Nein, die Koalition der Willigen hat die Unterstützung der Ukraine ganz allgemein auf dem Schirm. Zweitens wurde jetzt auch beschlossen, dass Teile dieser Koalition der Willigen, 9 Staaten sind es, glaube ich, 9 europäische Staaten, Deutschland gehört dazu, Frankreich gehört dazu, Großbritannien, Schweden und andere, dass sie eine europäische Raketenabwehrkoalition gegründet haben. Dazu sind auch verschiedene Unterstützungsleistungen für die Ukraine dann beschlossen worden. Also beispielsweise Rafale-Jets so im Zeitraum 2027/28 aus Frankreich an die Ukraine zu liefern, dass man die Munition für die SAMP-T, also die Aster-Rakete, dieses französisch-italienischen Projekts und äquivalent zur Patriot-Rakete der Ukraine ermöglicht, das in Lizenz in der Ukraine herzustellen. Naja, und dann hat man über multinationale Übungen auch gesprochen und diese auch für den Herbst jetzt angekündigt. Das Ganze spielt sich ab in dem Rahmen, dass man jetzt die europäische Sicherheitsrolle deutlicher nach vorne bringt. Also Europa bietet was, Europa macht was auch für die Ukraine und hilft dadurch, den Krieg möglicherweise zu beenden, indem sie eine solche Funktion der Koalition der Willigen eben auch zur Absicherung des Waffenstillstands und gleichzeitig zur Abschreckung auch aufstellt.
Und bei dieser Absicherung des Waffenstillstands will ich zunächst mal bleiben, Herr Bühler. Ist es denn jetzt wirklich schon die Zeit, sich darüber in dieser konkreten Art und Weise, wie man es tut, Gedanken zu machen? Sie sagten, Putin müsse ja auch erstmal zustimmen. Danach sieht es ja nun weiß Gott nicht aus. Also muss man sich jetzt wirklich da schon auf diese Art und Weise Gedanken machen?
Ich glaube schon. Also man sollte sich da schon Gedanken machen, einfach, dass man Optionen auch vorbereitet hat, die man dann ziehen könnte, wenn es, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind. Auch eben als Zeichen, was ich gerade schon sagte, dass eben europäische Staaten an der Beendigung des Krieges mitwirken können und auch mitwirken wollen.
Aber muss man nicht dennoch die Motivation dieser Staaten hinterfragen, die jetzt schon derlei Dinge planen? Also die wissen doch auch, dass es dafür eigentlich international Gremien gibt, die dafür vielleicht doch eher die erste Adresse wären.
Ja gut, das müsste man sehen, ob ein Sicherheitsratsbeschluss der Vereinten Nationen dann erreichbar ist. Wenn es ein Übereinkommen mit Russland gibt, dann ist die Aussicht schon da, dass es auch eine Sicherheitsratsresolution gibt. Nur muss man dann sehen, dass diejenigen, die im Sicherheitsrat sitzen, auch nicht vergessen, dass der Aggressor mit am Tisch sitzt und das Opfer eben nicht. Und so dann auch die Interessen des Opfers vertreten sollten. Andere Motivation der Staaten, meine, das ist müßig, aber es liegt ja auch auf der Hand. Die Situation von Präsident Macron ist so, wie sie ist. Er wird nächstes Jahr nicht mehr Präsident sein, weil seine Amtszeit abgelaufen ist. Er will eben auch ein Zeichen nochmal setzen. Und bei Premierminister Starmer war es ähnlich, dass man dort in die Vorhand kommen wollte, dass man auch eine gewisse Führungsstärke in Europa zeigen sollte und auch den Amerikanern zeigen wollte, dass man handlungsfähig ist und auch was zur Verfügung stellen kann.
Es wäre ja nicht die erste sogenannte Koalition der Willigen. Es gab ja schon mehrere in ganz unterschiedlichen Kriegen, ganz unterschiedlichen Zusammenhängen. Gibt es denn mit denen eigentlich, ich sag mal, ausgewertete Erfahrungen, also die man vielleicht sogar generalisieren kann und aus denen man vielleicht sogar ablesen kann, wie ratsam oder eben auch nicht ratsam ein solches Vorhaben wäre?
Also Auswertungen von Operationen wie in Afghanistan zum Beispiel, die gibt es immer und da steht auch vieles Richtige drin. Ist die Frage nur, ob es beim nächsten Mal dann auch umsetzt. Das muss ich kritisch anmerken. Die Koalition der Willigen, das ist kein fest definierter Begriff. Es hat auch so viele nicht gegeben. Der Begriff wird verwendet, wenn sich mehrere Staaten zusammentun, wenn keine Organisation wie die Vereinten Nationen, die Europäische Union oder auch die NATO zur Verfügung stehen, eine solche Mission zu führen. Und dann ist es eben ein Land, das die Initiative ergreift, oder wie in diesem Fall zwei Länder, die die Initiative ergreifen, um eine solche Mission anzuführen. Es gibt eigentlich bei allen anderen Operationen, die manchmal so unter diesem Begriff Koalition der Willigen, Coalition of the Willing, Koalition der Willigen, fallen, kein Vorbild für das, was da vor einem Jahr begonnen wurde und jetzt in Paris fortgesetzt worden ist. Also wenn ich mir Libyen beispielsweise anschaue, das wird ja häufig als Koalition der Willigen bezeichnet, das ist aber nicht richtig, denn Libyen war eine NATO-Operation, an der allerdings nicht alle NATO-Nationen dann teilgenommen haben. Sie haben zwar zugestimmt, dass sie gemacht wird, aber sie haben selbst nicht teilgenommen. Dieses Opt-out heißt es im Englischen, die Möglichkeit also keine Truppen zu stellen, das hat unter anderem Deutschland bei dieser Operation gemacht. Irak 2003 wird auch als die klassische Coalition of the Willing bezeichnet. Da muss man aber auch sagen, das war eine amerikanische Operation. Eine amerikanische Operation, an der sich andere Länder beteiligt haben. Letztlich bestimmten aber die Amerikaner, politisch wie auch militärisch. Und das gilt ebenso für die Operation OEF, Operation Enduring Freedom, also die Operation der Amerikaner in Afghanistan 2001 beginnend, an der sich auch andere Staaten beteiligt haben, unter Führung der Amerikaner, auch Deutschland mit Spezialkräften. Die ISAF, also die Stabilisierungsoperation ISAF, die war anfangs eine Koalition der Willigen, unter Führung der Briten, der Türken, dann der Deutschen. Da wechselte die Führung mehrfach, bis sie dann 2003 von der NATO übernommen wurde. Das ist schon vielfach in Vergessenheit geraten. Der Minister Strock hat damals sehr viel dafür getan, dass dieser ständige Wechsel der Leitnationen in dieser Coalition of the Willing dann beendet wurde, dadurch, dass die NATO das selbst übernommen hat. Was muss man aus den Operationen, die im weitesten Sinne als Coalition of the Willing bezeichnet werden, was muss man da an Punkten festhalten, die aus den Erfahrungsberichten sprechen von diesen oder Abschlussberichten dieser Operationen? Ich glaube, das Erste ist, dass die Koalition eine gemeinsame politische Führung hat, die die großen strategischen Linien bestimmt, die Grand Strategy. Und da müssen alle Vertreter der Nationen, die dort mitmachen, dann auch vertreten sein. Ferner ist dazu eine eingespielte Kommandostruktur notwendig, die gemeinsam von allen getragen wird. In den Beispielen, die ich gerade gebracht habe, waren das in der Regel entweder nationale Kommandos wie das Zentralkommando der Amerikaner in Afghanistan oder ein NATO-Kommando in Neapel, das die Libyen-Operation geführt hat und dergleichen mehr. Drittens braucht man multinationale Streitkräfte, die gemeinsamen Grundsätzen folgen und vor allen Dingen untereinander interoperabel sind, zusammenarbeitsfähig, könnte man das vielleicht übersetzen. Und das gilt erst recht, diese drei Bedingungen, wenn sich der Fokus des angenommenen Auftrags von der Ausbildung vor Ort dann zur Überwachung eines Waffenstillstands bis zum heutigen Anforderungsprofil, und so hat sich das ja verändert, hin zu einer Abschreckungstruppe vor Ort verschiebt. Und bei einer Abschreckungstruppe muss man immer gleich mitdenken, was passiert eigentlich, wenn die Abschreckung versagt? Was kommt dann? Dann werden die Anforderungen an eine Truppe von einem Tag auf den anderen schlagartig noch größer, denn dann befindet sich eine solche Truppe in einem Verteidigungskampf, sie befindet sich im Krieg. Also das muss alles gut durchdacht sein, bevor da abschließende Entscheidungen getroffen werden.
Lassen Sie uns mal zurück zum Ukraine-Krieg kommen. Waffenstillstand, das hatten Sie im Prinzip auch schon angedeutet, würde ja bedeuten, dass man mit den Russen einen solchen verhandelt hat und dass die Russen auch ihre Vorstellungen zur Absicherung eines solchen Waffenstillstands eingebracht haben. Ist es denn überhaupt denkbar, dass die Russen dann einer solchen Konstruktion zustimmen? Also immerhin wären ja immer NATO-Staaten federführend mit im Boot. Für die Russen wäre es also quasi die NATO. Oder würde sowas eigentlich nur funktionieren, wenn man die Russen am Ende besiegt hat und die Bedingungen diktieren kann? Aber das ist ja nun auch weit, weit in der Ferne.
Naja, natürlich. Wie wir es vorhin schon gesagt haben, der Waffenstillstand ist in weiter Ferne. Und erst recht natürlich auch die Sicherheitsgarantien für die Ukraine, also beispielsweise eine solche Abschreckungstruppe, die in der Ukraine stationiert wird. Auch das ist in weiter Ferne. Aber ich denke, man sollte das planerisch untersuchen, sodass man wie in so einem Werkzeugkasten ein Werkzeug hat, das man dann ansetzen kann, wenn man es braucht oder anbieten kann auch, wenn man es braucht. Aber erst dann anzufangen, wenn sich eine Einigung ergeben hat in diesen grundsätzlichen Fragen, die es heute noch nicht gibt, wäre schwierig. Und deshalb begrüße ich das schon, dass man zusammensitzt und sich da an Szenarien abarbeitet und die entsprechenden Folgerungen für eine solche Schutztruppe, nenne ich es jetzt mal, dann auch zu formulieren, sodass diese Staaten, die dort mitmachen wollen, dass sie sich frühzeitig darauf einstellen können.
Aber ist man hier in dem konkreten Fall nicht sogar schon ein bisschen weiter, als sich nur zusammenzusetzen und zu überlegen, wie könnte man es irgendwie machen, wie könnte man etwas anbieten? Sieht es hier nicht also doch danach aus, als würde man vielleicht den zweiten oder gar dritten Schritt vor dem ersten tun? Also ich meine, das wissen doch möglicherweise auch diejenigen, die diese Schritte tun. Mir stellt sich die Frage, warum sie den ersten Schritt, in meinem Kopf den ersten Schritt, nicht tun. Nämlich Russland quasi diplomatisch bombardieren, mit Initiativen den Krieg zu beenden. Oder wissen die selbst nicht, wie sie das tun können, sei es wegen Putins Hartleibigkeit, sei es wegen eigener fehlender Fantasie.
Na, vielleicht mit dem zweiten Teil beginnend. Also ich denke schon, dass es viele Initiativen gegeben hat, den Krieg zu beenden. Wenn Sie daran denken, was auch die Regierung Trump dort gemacht hat, das war nicht immer alles gut, das war nicht immer alles zielführend. Das hat die Ukraine häufig unter Druck gesetzt, das hat die Europäer ausgegrenzt, aber die Initiativen waren ja da. Und das Angebot der Ukraine, einen Waffenstillstand an der heutigen Frontlinie zu beschließen, das bedeutet ja, dass Russland bis auf Weiteres dort bleiben wird. Das bedeutet in den Augen der Ukrainer nicht, dass das völkerrechtlich auch anerkannt wird, sodass man immer wieder sagen kann, später mal, das Thema muss wieder aufgemacht werden. Aber der Konflikt ist erstmal zeitweise jedenfalls beendet. Der ist eingefroren, aber noch nicht gelöst. Aber das Morden und das Töten vor Ort, das wird eingestellt. Also diese Initiativen hat es gegeben, gar keine Frage. Die Hartleibigkeit Putins, hatten Sie gesagt, ja, das ist eben das, was wir immer wieder festgestellt haben, dass die ursprünglichen Ziele auch heute noch die Ziele sind von Putin. Und selbst wenn er sich auf irgendeine Zwischenlösung einstellt und er noch im Amt ist, dann wird er seine ursprünglichen Ziele weiter verfolgen. Und da gibt es, glaube ich, aufgrund der letzten Jahre keinen Zweifel daran, dass es auch so passieren würde. Und deshalb ist es schon gut, wenn man sich Fragen stellt, was können die Optionen sein, mit denen wir mithelfen können, einen solchen Frieden, wenn er denn kommt, oder nennen wir es besser Waffenstillstand, wenn er denn kommt und wenn es dann in einem eingefrorenen Konflikt mündet, was kann man dann anbieten an Instrumenten? Hm.
Oder man könnte darüber nachdenken, welche diplomatischen Initiativen haben wir denn noch nicht gestartet, was können wir denn noch tun? Und immer wieder genau darüber zunächst mal nachdenken. Herr Bühler, wir können ja mal diesen unrealistischen Fall annehmen. Putin würde dem zustimmen, was man sich da in Sachen Koalition der Willigen in Paris oder in London ausdenkt. Und man hätte Putin oder wen dann auch immer davon überzeugt, dass das Ganze keine NATO-Angelegenheit ist. Wie soll denn das funktionieren? Also wie will man denn trennen zwischen NATO und Nicht-NATO? Wie will man denn organisieren, dass der eine französische Soldat unter NATO-Kommando steht, der andere aber nicht?
Ja, das ist natürlich ein Problem. Aber das ist für die westlichen Staaten eher zu lösen als für Russland. Russland wird nach wie vor einen französischen Soldaten als NATO-Soldaten ansehen, genauso wie sie deutsche Soldaten als NATO-Staaten ansehen. Und das ist ja auch der große Nachteil dieser Koalition der Willigen. Man ist im Grunde genommen NATO aus der Sicht der Russen, kann aber die Vorteile nicht nutzen, die eine NATO-Organisation ja bietet. Ich hatte vorhin die Kriterien genannt für eine solche Operation. Politische Führung ist in der NATO seit Jahrzehnten eingeübtes Thema. Es gibt festgelegte Verfahren, die eine politische Kontrolle aus jedem Land ermöglichen. Zweitens gibt es in der NATO erfahrene, jahrzehntelang in der Verantwortung stehende Kommandos, nehmen wir das Kommando in Brunsum oder nehmen wir das Kommando in Neapel, die sofort eine Operation übernehmen können. Und drittens haben wir in der NATO interoperable Streitkräfte. Muss man immer daran arbeiten. Interoperabilität, das ist nicht etwas, was man erreicht, sondern ist immer auf dem Weg, es zu erreichen. Das relativiere ich jetzt ein bisschen, was ich gesagt habe. Aber deshalb ist auch meine präferierte Lösung immer eine NATO-Lösung. Und selbst wenn die Amerikaner dort nicht mitmachen wollen, brauchen sie ja nicht. Stichwort Libyen, was wir gerade besprochen haben. Sie können sagen, okay, NATO macht das mit ihrer politischen Organisation in Brüssel und mit ihren Kommandos, die sie überall haben. Aber wir nehmen nicht teil. Das kann man ja machen, so wie es Deutschland gemacht hat 2011 bei der Libyen-Operation.
Aber NATO soll es ja offenbar nicht sein, sonst bräuchte man ja die Koalition der Willigen nicht. Und dann käme ja dazu, bei der Koalition der Willigen, man könnte das alles doch nicht über bereits existente NATO-Gefechtsstände oder Ähnliches laufen lassen. Man müsste doch dann irgendwas Neues, was Zusätzliches schaffen. Und das hieße doch am Ende also NATO-Staaten bauen, neben der NATO noch eine weitere Struktur auf. Wie sinnvoll soll denn das sein?
Ja, das darf nicht passieren. Es werden ad hoc Stäbe gebildet werden. Das sind die Franzosen und die Briten ja mit dabei. Die Briten in Northwood mit ihrem Joint Headquarter und die Franzosen mit ihrem Heeres Hauptquartier in Paris, die sind in sehr engem Austausch. Sie haben Verbindungsleute gegenseitig ausgetauscht. Sie treffen häufig zusammen und besprechen die nächsten Schritte. Aber das ist natürlich kein Ersatz für ein stehendes Hauptquartier, das den einzigen Zweck hat, Truppe dann tatsächlich auch zu führen, entlang eines politisch gegebenen Auftrags. Und das ist es natürlich nicht. Und das ist auch meine Skepsis dabei. Ja, ich verstehe natürlich, dass einige politisch glauben, europäisch mehr zu tun und das Ganze ausschließlich europäisch zu machen. Ich glaube, es ist falsch, denn die NATO ist europäisch. Die NATO besteht aus 30 europäischen Staaten plus Kanada plus die USA. Und die 30 Staaten haben eine Kommandostruktur, sie haben eine politische Leitung in der NATO. Selbst wenn die USA nicht mitmachen würde, bei Kanada wäre ich überzeugt davon, dass sie auch mitmachen würden.
Eine solche Zusammenarbeit muss man ja auch trainieren. Auch dazu hatten Sie ganz am Anfang schon gesagt, man hat dafür auch schon Manöver oder Ähnliches im Sinn. Die werfen doch aber sich auch Fragen auf, nicht zuletzt was den Ort betrifft, wo sie stattfinden sollen.
Ja, das ist jetzt angekündigt worden von Präsident Macron, dass im Herbst Manöver stattfinden sollen, dieser neuen Coalition of the Willing. Und zwar in Nachbarstaaten zu Russland bzw. Belarus. Also, da ist wohl gedacht an Polen, möglicherweise auch in Teilen in den baltischen Staaten. Diese Übungen sollen eine abschreckende Wirkung haben. Also wenn ich mal jetzt unterstelle, dass das keine Volltruppenübung wird mit Tausenden von Soldaten, sondern dass das eine Stabsübung werden wird, wo also nur die Gefechtsstände von Truppenteilen verschiedener Nationen zusammenarbeiten an einer Operationsplanung in einem bestimmten Szenar. Ja, dann hat das sicher einen politischen Effekt, es ist ein politisches Signal, das zur Abschreckung beitragen kann. So hat er es ja formuliert, dass es abschreckend werden soll. Aber andersrum militärisch betrachtet, der abschreckende Effekt einer Stabsübung ist allerdings gering. Ich bin wie offenbar auch die Bundesregierung, ich sage das offenbar deshalb, weil ich das so zwischen den Zeilen lese, die letzten Monate, beziehungsweise schon seit 2024 und die Bundeswehrführung skeptisch mit der Planung sowohl der Coalition of the Willing, aber auch insbesondere mit der Übung dort, die im Osten stattfinden soll zur Abschreckung. Russland wird den Spieß umdrehen. Das ist meine Prognose und in seiner Propaganda einen Aufmarsch der NATO gegen Russland darstellen, was natürlich so eine Stabsübung überhaupt nicht ist. Eine Stabsübung können Sie heute aus den Heimatorten machen, über die entsprechenden Verbindungen, auch geheime Verbindungen ist überhaupt kein Problem. Sie können es in jedem Winkel Europas machen. Nur wenn man das an der Grenze zu Russland macht und zu Weißrussland, dann erzielt man möglicherweise Effekte, die man nicht haben möchte. Und das ist mein Punkt.
Okay, könnte wahrscheinlich auch noch eine Stunde länger darüber reden, aber wir haben ja auch nur begrenzt Zeit, deswegen kleiner Punkt, zum Zwischenpunkt an dieser Stelle. Diese Koalition der Willigen spielt ja auch eine Rolle beim Aufbau einer europäischen Raketenabwehr, haben Sie auch schon angesprochen, kann man lesen auch. Wie muss man sich denn das vorstellen? Also man kann ja durchaus den Eindruck haben, auch da würden dann Doppelstrukturen aufgebaut, sodass es am Ende Situationen geben könnte, also ich spinne mal jetzt, russische Rakete kommt, wer schießt sie ab? Machst du, mach ich. Am Ende machen es dann beide parallel oder im schlimmsten Fall gar keiner. Das kann ja auch nicht sein.
Nein, also ich verstehe das, was da jetzt unterschrieben worden ist, zunächst mal als rüstungspolitische Weichenstellung, dass man die entsprechenden Firmen, die es in Europa ja gibt, die auch Ausrüstung für eine Raketenabwehr herstellen können, dass man die jetzt versucht zusammenzubringen und rüstungstechnisch erstmal die Voraussetzungen zu schaffen, dass die Staaten Mittel haben, die dann international auch in einem operativen Kontext dann auch zur Wirkung bringen könnten. Letzteres haben wir in der NATO, das ist die sogenannte integrierte Luftverteidigung der NATO, die insbesondere aus einem gemeinsamen Lagebild besteht. Dort werden die Abschussbasen sehr genau beobachtet aus dem Weltraum heraus. Dort wird festgestellt, wenn eine Rakete gestartet wird, wo fliegt sie hin? Fliegt sie Richtung Westen? Könnte sie uns bedrohen? Sind es mehrere Raketen und dergleichen mehr? Diese integrierte Luftverteidigung der NATO zu kopieren, das wäre in der Tat so, das wäre sinnlos. Doppelstrukturen brauchen wir nicht. Aber man könnte mit dem Ergebnis der Raketenkoalition, wenn das in konkrete Projekte mündet, ja durchaus komplementär zur integrierten Luftverteidigung der NATO europäische Mittel aufstellen, die Bestandteil sind im Regelfall der integrierten Luftverteidigung der NATO. Also Sie sehen daran, ich versuche immer die Vorzüge der NATO, die wir ja haben, auch weiterhin zu nutzen. Ich denke, wir brauchen keine radikalen Schnitte und schon gar nicht brauchen wir eine Duplizierung von Fähigkeiten und Kommandostränge, die NATO sind und die auf der anderen Seite europäisch sind. Nochmal, die NATO besteht aus 30 europäischen Nationen und da sollten wir so viel Selbstbewusstsein haben, dass wir sagen, das ist unsere NATO, auch unsere NATO und wir wollen sie weiter nutzen. Aber dennoch, diese Initiative, die schließt sich ja an die Beschaffungsinitiative European Sky. Da haben ja auch schon einige gedacht, das wäre ein operatives Element, mit dem man schon die israelische Luftverteidigung mit dem Iron Dome kopieren will. Das ist ja nicht, das ist eine reine Beschaffungsorganisation, die ermöglicht, dass einige Staaten sich zusammentun und dann gemeinsam Mittel, Raketen, Radare und so weiter anzuschaffen, dann sind es mehr Mittel, die gekauft werden müssen, sodass der Preis dann auch runtergeht, hoffentlich jedenfalls.
Also in meinen Ohren klingt das jetzt so, als könnte man da aber trotzdem erstmal beruhigt sein, was diese Doppelstrukturen betrifft, weil das, was man da vorhat, offenbar erstmal nichts mehr als eine Art Einkaufsinitiative ist. Herr Bühler, Sie hatten festgestellt, die Bundesregierung, die ist bei all diesen Diskussionen zwar dabei, so hatte ich es zumindest verstanden, aber eben nicht ganz vorn mit dabei. Warum eigentlich nicht? Oder sind jetzt die bislang genannten Dinge der guten Gründe genug, dass andere sich die Köpfe heiß reden, weil man ahnt, dass sowieso alles ganz anders kommt?
Also ich glaube, bei der Raketenkoalition, die sich ja auf ballistische Raketen beschränkt, im Gegensatz zu der vorher erwähnten europäischen Sky Initiative, Da ist man sicher vorne mit dabei. Das hat man schon seit Anfang des Ukraine-Kriegs gesehen, dass Deutschland immer, wenn es um Fragen der Luftverteidigung geht, immer den Vorsitz hatte in den entsprechenden Arbeitsgruppen oder sich besonders gekümmert hat um die Belange auch der ukrainischen Luftverteidigung. Also das kann man, glaube ich, niemandem nachsagen. In der anderen Geschichte, in der Koalition der Willigen, ist meine Einschätzung schon so, dass es dort in wesentlichen Teilen die gleichen Gefühle gibt, die gleiche Skepsis gibt, die auch ich geäußert habe. Und diese Skepsis muss sich dann irgendwann mal niederschlagen, dass auch die Militärs sagen, Leute, das geht so nicht, wir müssen das anders machen. Und so glaube ich, dass dieses Projekt der Coalition of the Willing noch Potenzial hat zu einer gewissen Weiterentwicklung. Mhm. So wie es jetzt jedenfalls öffentlich ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass es in Deutschland auf absolute Zustimmung stößt, was sich dann auch natürlich ausdrucken wird in einem Bundestagsmandat. Der Bundestag muss ja letztlich darüber entscheiden, ob Deutschland einen solchen Beitrag zu dieser Koalition der Willigen dann auch abstellt.
Vielleicht hat man in Deutschland ja auch gelernt und ist skeptisch, ob diese Arten von internationalen Projekten überhaupt funktionieren. Also wenn man, jetzt komme ich zu einer Sache, die wir vor kurzem besprochen haben, wenn man innerhalb eines Jahrzehnts nicht mal hinbekommt, mit den Franzosen ein gemeinsames Luftkampf- bzw. Luftverteidigungssystem auf den Weg zu bringen, Stichwort FCAS, da kann ich mir auch vorstellen, dass man dann sagt, na, dann halten wir uns doch erstmal zurück.
Also man kann Äpfel und Birnen nicht vergleichen, nur weil da das Wörtchen international drin ist. So kurz würde ich das beantworten. Es ist traurig, dass dieses FCAS-Projekt jetzt reduziert worden ist auf also minus Kampfflugzeug im Grunde genommen. Aber die anderen wichtigen Komponenten, die sogenannte Combat Cloud, also die Vernetzung, die wird nach wie vor da sein. Das ist ja auch nochmal bestätigt worden im deutsch-französischen Verteidigungs- und Sicherheitsrat, der neulich stattgefunden hat hier bei uns in Deutschland. In der vergangenen Woche, glaube ich. Und die Marschflugkörperentwicklung, die wird weitergehen. Die Drohnenintegration in dieses System wird weitergehen. Und man wird eben zwei verschiedene Flugzeuge haben. Möglicherweise, da gibt es noch keine Entscheidung, aber möglicherweise wird es so sein, dass Frankreich ein eigenes Modell hat und Deutschland vielleicht auch ein eigenes oder Deutschland schließt sich der, wie besprochen, der englisch-italienischen Initiative an. Auch das wäre eine Möglichkeit.
Aber Sie klingen so sicher, dass das wirklich alles kommt. War ja vor gar nicht allzu langer Zeit auch meine Feststellung hier im Podcast, dieses andere System, das Main Ground Combat System, wo es also um den Boden geht, das kommt. Auch eine Idee, die man gemeinsam mit den Franzosen entwickeln und verwirklichen wollte. Das scheint ja nun auch vorbei zu sein. Was ist denn da los?
Also so würde ich das nicht ausdrücken, aber es gibt einen Punkt, der einen stutzig machen kann. Es ist tatsächlich das Main Ground Combat System, auch ähnlich ein System von Systemen, dass man nicht einen Panzer hat, auf dem alles drauf ist, sondern dass man mehrere Fahrzeuge hat, die zusammenwirken. Also das eine Fahrzeug hat eine Kanone beispielsweise, das zweite hat einen Sensor, sind kleine unbemannte Fahrzeuge und die Zentrale ist dann die einzige, die schwer geschützt ist, schwer gepanzert ist und da sitzen zwei Menschen drin und steuern dieses ganze System. Das ist ja so der Grundgedanke. Und jetzt ist es so, dass man rauslesen könnte aus den Beschlüssen des Sicherheits- und Verteidigungsrats, dass man eine plattformunabhängiges System schaffen will. Und da lesen jetzt einige raus, dass es dann doch kein Panzer mit dabei ist oder dass man Plattformen überhaupt nicht betrachtet. Ich weiß es nicht. Das kann so kommen, das kann man so sehen. Das muss aber nicht kommen. Ich glaube, das System jetzt aufzugeben, ist angesichts der Teilaufgabe bei FCAS eine politische Niederlage eigentlich für beide Seiten, hervorgerufen durch einen etwas starrsinnigen Inhaber einer Flugzeugfabrik in Frankreich, Dassault meine ich Eric Trappier, dem ich die Hauptverantwortung für das Scheitern zuschiebe, aber unter Duldung auch der französischen Politik, denn die französische Politik hätte das ja übersteuern können, das hat sie nicht gemacht. Und wenn man jetzt das zweite große Projekt, das nicht, auch nicht im nächsten Jahr wirksam werden soll, sondern in die 40er, 50er Jahre geht, auch im Wesentlichen ein Forschungsprojekt ist, in dem Technologien auch weiterentwickelt werden, erforscht werden, von dem man heute noch gar nicht weiß, was es dort dann tatsächlich 2040 und 2050 geben kann. Also wenn man dieses, so hatte ich angefangen, wenn man dieses Projekt jetzt auch aufgibt, das wäre schon eine Katastrophe für die deutsch-französische Zusammenarbeit. Und wenn das eintritt, dann muss man sich wirklich fragen, ob man nochmal ein Projekt so aufstellt mit einem Frankreich, das industriepolitisch, rüstungspolitisch so aufgestellt ist, wie es ist, dass die Rüstungspolitik im Grunde genommen auch die Militärpolitik übersteuert, übersteuern kann. Das habe ich ja selbst mitbekommen, dass die Rüstungsagentur dort sehr viel mehr Gehör findet im französischen Generalstab, als es bei uns der Fall ist.
Aber es ist ja auch eine Frage von stabilen politischen Rahmenbedingungen, also stabilen politischen Rahmenbedingungen. Letzte Frage, Herr Bühler, wie verlässlich würden die denn für die nächsten Jahre und Jahrzehnte sein? Also vielleicht, ich spitze wieder mal ein bisschen zu, vielleicht haben Sie ja eine Ahnung, welche gemeinsamen Waffensysteme Alice Weidel und Marine Le Pen würden entwickeln wollen. Würden die überhaupt wollen?
Also wenn man so Entscheidungen treffen würde, dann käme man ja nie zu einer vernünftigen Entscheidung. Wenn man immer glaubt, dass einem der Himmel auf den Kopf fallen könnte am nächsten Tag, Sie erinnern sich an den Asterix, den wir beide in unserer Jugend gelesen haben, nehme ich mal an. Und also das kann man nicht machen, sondern man muss ja eine Strategie aufstellen bis in die 40er, 50er Jahre. Und da muss man damit rechnen, kann man damit rechnen, dass es Änderungen gibt, dass es auch politische Änderungen gibt bei uns oder in Frankreich. Aber wenn man so ängstlich wäre, dass man überhaupt nichts tut, das wäre auch falsch, oder?
Wenn Sie das sagen, aber ich meinte ja damit, dass man natürlich auch gucken muss, wie könnten sich denn bestimmte politische Rahmenbedingungen entwickeln? Man will ja auch nicht für den Papierkorb arbeiten.
Naja, das stimmt natürlich schon, aber es stimmt auch das, was ich gesagt habe. Und das trifft ja nicht nur die Sicherheits- und Verteidigungspolitik, sondern es trifft ja alle Geschäftsfelder. Und wenn sich die politischen Rahmenbedingungen verändern, dann ja, da muss man eben nachschärfen, aber das Ziel nicht aus dem Auge verlieren.
Und ich nehme als Auftrag mit aus Ihren letzten Antworten, dass ich mir den Asterix nochmal angucke. Damit sind wir durch für heute und für diese Woche. Danke fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen haben, Lob, Kritik oder sonstige Anmerkungen, dann schreiben Sie bitte an general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Herr Bühler, wir hören uns am kommenden Mittwoch wieder. Das ist der 29. Juli. Bis dahin, vielen Dank für heute und weiterhin Ihre Frau und Ihnen einen feinen Urlaub.
Dankeschön, Herr Deisinger.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.